MVP Kaffeeklatsch.
Ja, fang du an.
Okay, heute fange ich mal an. Das ist schön, dass wir anfangen. Neues Jahr, neues Glück. Raphael hat sonst immer begonnen. Dann fangen wir mal mit der 43. Version hier, dass ich den Raphael begrüße. Ich hoffe, du bist gut rübergerutscht.
Ich bin gut gerutscht. Es war ja leider nur ein Wochenende. Also dieses Jahr lagen die Feiertage nicht so gut. Also gerutscht mit ein bisschen Rotwein und gutem Essen selber gekocht, rübergerutscht und alles gut. Aber leider gab es ja nur den Sonntag und dann wurde weitergearbeitet, weil dieses Jahr hat irgendwie niemand Urlaub genommen.
Dann hätte ich meine E-Mails ein bisschen runtergeschraubt. Das ist ja gerade in Twitter hast du gepostet 5000 E-Mails, die du offen hast. Bei mir sind es jetzt noch 1520 ungelesene. Boah. Und ich habe aufgeräumt. Also das ist der Unterschied. Das heißt, über die Feiertage und die Tage dazwischen habe ich hier ein bisschen klar Schiff gemacht, einen Rechner nachher so eingerichtet, dass ich jetzt mein neues Surface Pro auch überall mitnehmen kann und keine zwei Rechner mehr mitnehmen, aber dieselbe Konfiguration habe für die Demos, die in diesem Jahr noch folgen werden, auf den diversen Veranstaltungen. Und ja, da muss man halt einfach mal gucken, wo das Ganze hingeht. Es ist mühselig, ja, runterzukommen unter 1000 habe ich mir eigentlich, aber es geht jeden Tag, nur wenn du drei Tage nicht da. Das ist dann immer so eine Geschichte. Ja.
Bei uns muss man aber dazu noch sagen, wir haben auch noch die ganzen MVP-Verteiler. Die habe ich jetzt nicht mitgezählt, wo ja auch jeden Tag noch Tausende von E-Mails gefühlt kommen. Okay, es sind, glaube ich, nur Hunderte, aber es reicht trotzdem. Naja, aber über E-Mails wollen wir heute ja gar nicht reden, weil es ist eigentlich mal wieder so eine spontane Aufnahme, ohne lang geplant. Drei Tage vorher haben wir was gelesen und haben gesagt, okay, das passt so in unsere beiden Themen, dazu müssen wir eine Podcast-Folge machen. Es geht um OneDrive und um Datenschutz, auch verdammt, da müssen wir was zu machen. Genau. Und ist das Jahr, ich muss sagen, das Jahr fängt direkt gut an. Ich komme aus dem Bloggen und Schreiben und auch wir aus dem Diskutieren auf Mastodon und Twitter und LinkedIn und Co. gar nicht mehr raus. Ja. Und das auch noch zu unseren Lieblingsthemen.
Ja, es ist einfach schlimm, dass jemand sowas letztendlich dann postet und man die Hände über dem Kopf zusammenschlägt. Nicht als Datenschützer, sondern das, was die... Erzähl doch mal, was steht eigentlich drin? Was hat da einer gepostet auf LinkedIn?
Ja, gepostet ist ganz interessant. Ich war, glaube ich, der Schuldige, der es gepostet hat, aber offiziell auf der Webseite war es das erste Bistum München. Also es geht hier um die katholische Kirche, um katholischen Datenschutz. Auch sehr spannend, weil die katholische, auch die evangelische Kirche hat sich ein eigenes Datenschutzrecht gegeben. Die können sich ja eigene Gesetze geben. Das haben sie auch in dem Fall gemacht. Ist jetzt gar nicht so super weit weg von der DSGVO oder auch super weit weg vom Bundesdatenschutzgesetz, aber hat auch Feinheiten und Gemeinheiten, wie man so schön sagt. Und ja, das Erzbistum München hat eben reagiert auf das, was auch kurz vor Weihnachten passiert ist, die Festlegung der DSK, also der Datenschutzkonferenz, die gesagt hat, Microsoft 365 ist nicht datenschutzkonform. Es gibt verschiedene Probleme von die Kunden können ihre Rechenschaftspflicht nicht erfüllen, bis hin zu Microsoft sagt nicht klar, auf welcher Rechtsgrundlage sie eigentlich Daten in die USA verschieben, alle diese Dinge. Und im Endeffekt, darauf reagiert, hat sich quasi die katholische Kirche, soweit ich jetzt weiß, vielleicht weiß das jemand, gerne den Link posten, insgesamt noch gar nicht geäußert, sondern in dem Fall dann das Erzbistum München, das eben geschrieben hat, eine Weiternutzung ist möglich unter bestimmten Voraussetzungen. Und haben so ein paar Voraussetzungen angeschrieben. Die eine Voraussetzung war, der Hans grinst schon, man müsste den OneDrive abschalten und Third-Party-Tools benutzen, da suche ich auch noch genau welche, um alle Kommunikation von Windows nach Microsoft und Co. abzustellen. Also da braucht man keine Third-Party-Tools. Naja. Und das zweite war, alle personenbezogenen Datennamen rauszunehmen, sondern das quasi zu pseudonymisieren. Ich habe jetzt mal ein Beispiel genommen, beispielsweise die Personalnummer zu nehmen, statt Vorname, Nachname dann die Personalnummer einzutragen, um das auch zu reduzieren. Ich sage jetzt kommentieren noch gar nicht, sondern ich stelle jetzt einfach nur mal vor, ich kann mich schon kaum zurückhalten. Also Hans, das war so die Grundessenz. Ja, ihr dürft, aber es müssen folgende zwei Maßnahmen getroffen werden oder eigentlich drei Maßnahmen getroffen werden. Dann dürft ihr Microsoft 365 weiter benutzen.
Also was ich dann letztendlich dazu geschrieben habe, war ein Einzeiler und du hast einen halben Roman dann veröffentlicht, weil alles, was man so legt, sie wollen Office 365 einsetzen und kein OneDrive benutzen. Ich mache jetzt mal eine Parallele. Es gibt auch bei den Banken, ihr kennt es ja, die Banken, die sind ja alle in verbunden drin, haben eigene Rechenzentren. Ich sage immer, das ist noch Batchbetrieb per excellence, aber die rollen zum Beispiel in dem Raiffeisen- und Volksbankenverbund, die Genossenschaftsbanken, die rollen ja auch sowas aus wie Office 365 und empfehlen dann natürlich, bestimmte Sachen zu machen. Das eine ist ein Kunde, der andere bin ich Kunde, also bei einer Bank. Und letztendlich wird es da auch auf bestimmte Richtlinien drauf hinausfahren. Und dann ist es immer wieder, was kann ich machen? Also es stand wirklich drin, unter Abschalten von Gruppenrichtlinien. Punkt 1, ja, es gibt keine selbige Gruppenrichtlinie. Punkt 2, wir können da natürlich überlegen, was wollen Sie? Man muss sich jemanden hineinversetzen für die Leute, die es nicht blicken, die dann letztendlich sagen, okay, du sollst irgendwas nicht machen können. Dafür gibt es natürlich jede Menge Gruppenrichtlinien, dass wir sagen können, ja, du kannst nur intern posten und. Also das Verteilen. Für mich ist, wenn einer OneDrive so knallhart abschaltet, abschalten will, das ist auch gar nicht ganz, ob das überhaupt dann funktioniert. Denn wenn wir zum Beispiel, wie wir hier, das mit Teams aufzeichnen, das geht nicht, weil das wird in OneDrive für Business abgelegt. Also ich kann es nicht abschalten. Das geht dann nicht mehr. Wenn du alles das, was du beschrieben hast, um es abzuschalten, dann hast du keinen OneDrive mehr, sondern dann speichert das irgendwo. Es wird aber auch nicht damit sein, dass wir nur die Synchronisation abschalten. Das ist ja das eine, was da unterbunden wird, sondern das hast du weiterhin ja über die Cloud letztendlich zur Verfügung. Und es geht einfach um, zum Beispiel nicht anonym mit jemand etwas zu teilen. Na gut, also wenn wir mal davon ausgehen würden, wir könnten alles abschalten, du hast ziemlich viele Empfehlungen gegeben. Ja, dann nehme ich halt ganz normal mein E-Mail und leite das weiter. Also geht es genauso nach draußen, was keiner kontrollieren kann. Das ist schon der erste Punkt. Ja, und dann hängt OneDrive ist ja jetzt, das ist auch sowas in der Vergangenheit, im letzten Vierteljahr passiert ist. OneDrive ist ja jetzt tatsächlich mal dahin gerutscht, wo es hingerutscht werden musste, nämlich in den Docs. Die sind ja umbenannt worden, beziehungsweise ja, in Learn. Und endlich ist OneDrive Teil von SharePoint. War es schon immer, aber die Leute haben es immer versucht zu trennen. Das habe ich auch bei den Genossenschaften, beziehungsweise dort, denen ihr Batchbetrieb letztendlich laufendes Rechenzentrum den Leuten versucht auch zu erklären, weil die gesagt haben am Anfang, wir machen nur OneDrive for Business, ein SharePoint. Nicht verstanden, geht das Ganze wieder von vorne los. Also du siehst, das ist überall dasselbe, das ist Nichtverständnis. Man kann doch viel erklären, ich will es gar nicht so in die Tiefe treiben.
Lass uns das doch, du hast viele wunderbare Sachen, ich versuche sie mal gerade zu ordnen. Frage 1, kann ich den OneDrive überhaupt komplett abstellen? Also OneDrive heißt, ich habe keinen Zugriff mehr auf meinen persönlichen Speicher. Ich mache mal eine einfache Frage. Man stellt in der Regel ab, indem man die Lizenz nimmt. Dem User. Geht das beim OneDrive, um den OneDrive abzustellen?
Ja.
Kann ich dem die OneDrive-Lizenz nehmen?
Ja. Aber was passiert dann mit dem Rest, wenn die Leute da drauf schreiben?
Ja, weg.
So einfach geht es nicht, weil in einem E3-Plan, wenn wir so sein, ist das ja beinhaltet. Und deshalb funktioniert es nicht nur mit der Lizenz. Was die ja abschalten wollen, mit Gruppenrichtlinien, eine Gruppenlinie wirkt erstens mal nur auf Windows und nicht so automatisch auf einem Mac. Was die ja da abschalten wollen, ist irgendetwas auf deinem Gerät. Die Frage ist, okay, um überhaupt noch tatsächlich andere Sachen am Laufen zu halten, könnte man ja sagen, okay, wir unterbrechen die Synchronisation. Das ist das Allereinfachste. Das heißt, es wird nichts mehr synchronisiert. Dann kann ich aber immer noch, und das ist dann der Hintergedanke, den die eigentlich haben wollten, sie wollen ja nicht, dass man etwas teilen kann. Aber mit der Webseite habe ich immer noch die Möglichkeit, bestimmte Sachen, ein Share letztendlich aufzubauen. Dann nehme ich den Share und dann schicke ich den dir per E-Mail. Also es funktioniert nicht eine ohne das andere. Ja, und du brauchst es einfach auch. Ich möchte nicht wissen, wie die Fehler dann nachher bei einer simplen Teams-Aufzeichnung, wo zeichnet er denn auf? Er braucht sie also. Also es geht nicht mehr ganz ohne. Und generell, es gibt keine Gruppenrichtlinie, die da sagt, du kannst auf Windows 11 und auf Windows 10 letztendlich da einhergehen und sagen, ja, ich deinstalliere die App.
Ja, das geht. Gut. Ja, habe ich ja geschrieben. Ja, ja.
Das hast du auch geschrieben. Das ist völlig okay. Ja, damit unterbrichst du die Synchronisation und die Leute müssen, das wollen viele sogar auch, kenne ich auch in meinem Umfeld, ja, dass die Leute sagen, die Leute sollen nachher mit der Oberfläche arbeiten, also browserbasierend, was ein riesiger Vorteil ist. Ich sage es mal hier, weil da könnt ihr endlich gescheit suchen. Das kann man nämlich mit vielen Sachen noch nicht, was Windows 11 immer noch nicht auf die Reihe gebracht hat. Aber sei es drum. Ja. Aber das ist genau das, wo ich sage, ja, sie können das machen. Und auf der anderen Seite habe ich das Zweite erst recht nicht verstanden mit einer Personalnummer. Was soll das? Also wir reden jetzt, ich bin jetzt 4711 nur nach 15, ich muss das gleich mal ändern, macht der Hans Brände raus und du kriegst deine eigene Nummer.
Ja, Sie haben ja nur geschrieben, ja, Personalnummer war jetzt meine Interpretation. Sie haben gesagt, es muss pseudonymisiert oder anonymisiert werden. Anonymisiert geht schon mal überhaupt nicht bei einer E-Mail-Adresse. Entschuldigung, die ist immer eindeutig oder auch eine Shared Mailbox. Da ist eine bestimmte Gruppe dahinter. Ich schreibe eine Mail an den Hans Brender. Dann schreibe ich Hallo Hans auch an die E-Mail, die 3567@hbsoft.com heißt oder .de.
Richtig.
Ist trotzdem der Hans, also ist trotzdem personenbezogen. Auch die Pseudonymisierung, das war meine Idee. Weil die ich kenne, die Unternehmen, die das gemacht haben, gerade im Edu-Bereich, also war gerade in Schulen, war dieses Thema Pseudonymisieren der Namen ganz heiß im Kurs. Ich warte, ich suche immer noch die Consultanten, die das empfehlen. Es war super heiß im Kurs, ganz lange, aber es ist auch schon 5 Jahre her. Und da war es wirklich so, ich habe dann quasi eine Nummer, also Schülernummer 4711 aus Köln. Und aber die Sache ist, auch diese Pseudonymisierung, weil 4711 ist immer Raphael Kölner, ne? So, das ist vollkommen egal, das ist trotzdem ein personenbezogenes Datum. Also ob ich es jetzt pseudonymisiere oder nicht, ist egal. Und anonymisieren kann ich es nicht. Also die Frage ist auch, was folgt daraus? Also wir haben ja auch Kommentare, wir haben ja auch diskutiert. Eine Kommentare hat gesagt, ja, aber die E-Mail kommt doch an, wenn ich an 4711@hbsoft.de schreibe. Ja, ja, klar, natürlich kommt die an. Also das hat ja auch niemand nicht behauptet, dass die E-Mail nicht ankommen würde. Auch eine E-Mail aus Buchstaben, Zahlenkombinationen, wie auch immer, eine kommt alles an. Alles?
Das ist übrigens die Eindeutigkeit per im Selbst. Nur wenn wir uns über GUI-ID nachher anmelden und unterhalten, dann findest du den Raphael nicht mehr. Nein, ich weiß das einfach durch den Bot, weil im Bot haben wir einen Teil genommen und haben gesagt, wir wollen uns ja verbessern und der Bot liefert mir wirklich anonyme Ergebnisse. Wenn du den Bot benutzt, Raphael, dann steht da eine GUI-ID drüber. Wenn du jetzt sagst, ich stelle diese Frage, dann kann ich nachher feststellen, du hast diese GUI-ID. Das merke ich mal einmal und habe sie 10 Minuten später oder 5 Minuten vergessen. Ist eine GUI-ID. Ja? Jeder, der in Teams drin ist, hat eine GUI-ID. Ob die jetzt angezeigt wird oder ob der Name oder ob da ein Pseudonym drüber ist. Leute, geht nicht. Ja? Wir müssen ja irgendwo eine Zuordnung schaffen.
Richtig, das geht. Ne? Und das, aber muss halt, also Es sind ja quasi zwei Sachen. Auch das Dritte, da schieben wir am Ende mal dieses komplette Abschalten der Diagnose, Telemetriedaten von Windows. Okay, das ist auch ein langes Thema, was lange diskutiert, auch beim BSI. Bleiben wir mal, wir waren bei OneDrive eben, wir können beim OneDrive zusammenschreiben, Unsinn. Also den komplett abzustellen, erstmal ist es ein Heidenaufwand. Ja, ich habe einen Third-Party auch gefunden, die machen aber nichts anderes, das, was ich auch geschrieben habe, Hans, was du vorher auch gesagt hast. Es wird der Sync abgeschaltet, wird die Applikation abgeschaltet, es wird die Ansicht des OneDrives im Web quasi auch genommen, dass das quasi gehidet wird und so weiter. Also ich kann es verbergen, deinstallieren, radnehmen, wegnehmen, aber ich habe massive Schwierigkeiten. Die Teams-Aufnahmen kann nicht gespeichert werden. Ich habe so ein schönes Beispiel. Ich benutze den OneDrive als sicheren dienstlichen Fotospeicher, weil die iCloud per AGB ja schon das verhindert. Ich darf keine Bilder da reinmachen, die ich dienstlich mache, also packe ich die alle in OneDrive for Business. Das geht nicht mehr, wenn ich keinen OneDrive habe, weil in SharePoint kann ich nicht automatisch synchronisieren. Ich müsste alles manuell hochladen. Das macht keiner. Also das ist ja Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, um es mal ganz böse zu sagen. Aber wir können ja sagen, OneDrive abstellen bringt überhaupt nichts. Es ist aber auch die Frage, und um das vielleicht abzuschließen und dann zur Personal zu kommen, warum will ich das? Du hast ein bisschen auch, ne, vermutet ich auch, den Sync deaktivieren, keine Daten in die Cloud schieben. Aber die Problematik ist ja, wo läuft der OneDrive? Was ist mit dem OneDrive? OneDrive ist ein Kerntool. OneDrive gelten alle Verträge, inklusive DPA. Der OneDrive ist in Deutschland, in Frankfurt, wird es verarbeitet, gespeichert, gesynkt in Deutschland. Wir haben eigentlich datenschutzseitig bis auf die Grundproblematiken, die auch die DSK aufbaut, gar keine Probleme. Das ist kein erhöhtes Risiko da. Also OneDrive abstellen, auch dieser Variante abstellen mit GPO, erstens abstellen. Unsinn bringt nichts. Zweitens, mit der GPO alleine bringt es sowieso nichts, weil die nur entweder den Client deinstalliert oder eben ne, den Sync verhindert. Aber die Web-App und alles andere ist ja trotzdem noch da und ich kann trotzdem teilen, richtig, ich kann trotzdem alles machen. Ja. Und sonst schicke ich es einfach per E-Mail. Das fand ich wunderbar. Zweite Sache, Personalnummer. Hast du ja auch schön gesagt. Ja gut, ne, die E-Mail kommt an, aber man findet die nicht mehr mit Namen, Nachnamen. Ich habe noch so gesagt, ne, anonymisieren kann ich eine E-Mail-Adresse eh nicht. Also das hatten wir schon bei den Schülern gemerkt. Ich hatte nachher auch ein Unternehmen aus IT-Kritik, die das gemacht haben. Die haben dann nachher sich Papierlisten unter die Tastatur geklebt oder über Dropbox, WhatsApp sich Listen geschrieben, welche Personalnummer welche Person ist, um überhaupt an die richtige Person mailen zu können. Also da gingen auch ganz viele Mails an die falschen Personen, weil sie die falsche Nummer eingegeben hatten. Und ich hatte witzigerweise sogar als Folge dessen über 10 Datenschutzvorfälle, weil Personalakten an die falschen Personen geschickt wurden. Und ja, innerhalb des Unternehmens, okay, das kann man noch irgendwie regeln, aber trotzdem, also ne, Gehaltserhöhungen an die falschen Personen und solche. Also es war wirklich Quaxesgraus. Ja, ich kenne ein Unternehmen, jetzt wird mir gesagt, ja, aber es gibt Unternehmen, da können das. Ja, ich kenne nur ein Unternehmen bisher, die leben nach Personalnummern. Also die werden eingestellt, kriegen eine Personalnummer und alles läuft über diese Personalnummer. Die Urlaubsanträge, die müssen alle immer diese Personalnummer eingeben. Die in der Abteilung kennen sich mit der Personalnummer, aber schon seit 20 Jahren. Alle anderen würde ich sagen, nein.
Eher das heißt, ich stelle mich dann in einem Chat vor, ich bin die 4711, guten Tag.
Genau. Okay. Aber ich sage dann, und jetzt kommt genau die Absurdum dahinter, jetzt sagst du natürlich, hallo, ich bin 4711, ich bin der Hans, also hallo Raphael. So, dann ist das die Pseudonymisierung ja schon wieder aufgehoben. Dann eben bringt das nichts. Also das ist auch das, was ich den Schulen gesagt habe, die gesagt haben, ja, der Grund bei der Schule war es, wir können ja hier beim Erzbistum nur vermuten, bei der Schule war es der Grund, sie wollten weniger personenbezogene Daten in der Cloud haben, was ja erstmal Grundsätze des Datenschutzes, Datenminimierung vollkommen klar ist. Also bin ich auch absolut der Freund von, und du ja auch, ich mittlerweile seit diesem Jahr Konzerndatenschutzbeauftragter, bin auch ein super Freund davon, so wenig Daten wie möglich erheben, verarbeiten und rausgeben, alles super. Nur das Problem ist, über was für Daten reden wir? Vorname, Nachname, @. Vorname, Nachname ist weder Artikel 9 noch Artikel 10 Datum noch irgendwas Hochkritisches. Weil Vorname, Nachname steht überall und ist jetzt kein, wenn man nach dem Schutzstufenkonzept, wenn wir ganz objektiv gehen, nach dem Schutzstufenkonzept aus Niedersachsen, welche Schutzstufe ist das? Ist eine sehr niedrige Schutzstufe. Wir haben keine, wenn das liegt, keine Personen, Gefährdung oder so, Leib und Leben. Es ist halt ein Vorname, Nachname. Ne? So kann ich im Telefonbuch im Zweifelsfall nachgucken und auf LinkedIn, auf Twitter, auf TikTok oder bei Schülern habe ich immer gesagt, auf sonstigen Plattformen, wo sie das eh alles eingegeben haben, genutzt haben. Ja, jetzt wie das Unternehmen das verarbeitet, also man kann viel da argumentieren. Im Endeffekt, anonymisieren geht nicht, pseudonymisieren auch hier, kann man sagen, Unsinn, es ist nicht durchdacht bis zum Ende.
Das Problem ist nachher, also wenn du im Unternehmen angestellt wirst, dann muss das Geld ja irgendwo hingewiesen werden. Und ich glaube, keine Bank akzeptiert eine anonymisierte Anmeldung, dass du sagst, okay, ich bin Nummer 4711, wie heißen Sie? 4711. Das wird nicht funktionieren, weil ich kann unter dem Nummern eine Nummer ein. Ja, also man sieht, das ist ein bisschen weit hergeholt und ich glaube, das Schlimme ist an einigen Sachen, wo trifft ihr das hin? Was passiert dann nachher damit? Und diese ganzen Forderungen. Mich erstaunt immer wieder, dass Leute überhaupt sowas dann auch dann nach draußen geben. Jetzt komme ich mal zu dem zweiten, weil ich habe dann irgendwann gesagt, der erste Satz war, OneDrive ohne geht nicht. Ja, ist mein Einzeiler. Und dann habe ich ein bisschen ausgeholt, weil ich finde einfach, es gibt zu viele Leute, ich sage jetzt mal zu viele Leute, die nicht wissen, was sie tun, in Anführungszeichen. Die mögen das ein oder andere kennen, aber sie kennen also ihre Produkte nicht. Und deshalb habe ich irgendwo dann drunter geschrieben, ich würde mal vorschlagen, dass sämtliche Datenschutzbeauftragte für die Organisation N, ja, ich sage bewusst Organisation, muss nicht unbedingt eine Firma sein, letztendlich die Produkte, die dort eingesetzt werden, auch wissen, wie sie funktionieren. Ja, das muss jetzt kein 500er Level sein, aber ich muss zumindest mal wissen, wie spielt dieses ganze Zeugs miteinander eigentlich um? Was passiert da an der ganzen Geschichte? Diese Entpersonalisierung, das machen wir übrigens, jetzt bringe ich mal was ganz Neues, das passiert ja mit dem neuen AI-Tool, das wir haben und das wir in Kürze in Word bringen, genau an derselben Stelle. Das Ding geht mit dir hervorragend im To-Do um. Du weißt alles, er weiß über dich, je länger du mit ihm arbeitest. Und genau da geht's. Wenn in Word hat man rumgemacht, aber das Problem ist nicht nur irgendwo Informationen zu sammeln und was Schönes draus zu bauen, weil ich muss die ich muss das entkoppeln von dem Ganzen. Und das ist genau die Schwierigkeit, denn Microsoft bemüht sich da schon auch, das von vornherein zu machen. Sie haben es lang genug, ich möchte nicht sagen ignoriert, aber es hat lange gedauert. Und heute können die ganzen Produkte, müssen einfach davon von vornherein abgestellt werden. Ja? Anders, da funktioniert es nicht mehr. Also habe ich gesagt, okay, das stände ich als Voraussetzung. Ja, du darfst nur noch Datenschutzbeauftragter sein, wenn du in einem Unternehmen, was auch immer die Leute einsetzen, diese Produkte mindestens mit so einem Level, also nicht bloß ein 100er Level, das haben die meisten, sondern es sollte schon ein 200 oder 300er Level sein, dass ich weiß, ich muss nicht jede Krummrichtlinie kennen, aber ich muss das Zusammengefüge letztendlich kennen. Aber das sind dann so die Sachen, die wollen die Leute nicht hören und ich kriege das immer wieder mit.